spannende Projekt Praxis, das praxisorientierte Lernen fördert, und Tara nimmt euch bei Taste World mit auf eine kulinarische Entdeckungsreise.
Wir hatten jetzt unsere Schulministerin hier und Sie, Bärbel Baas und Sören Link, konnten wir kurz interviewen. Aber fangen wir nicht hier bei uns in der Schule an, sondern weit, weit weg auf einem der vielen Austausche. Viel Spaß beim Zuhören.
Unsere Schule bietet viele Austauschprogramme. Dabei war natürlich mal wieder Zaid, so wie bei fast jedem.
Hallo und herzlich willkommen zu meinem Bericht über das Projet Praxis. Das Projet Praxis ist eine Art Frankreich-Austausch, bei dem die Teilnehmer nicht in Museen gehen und andere Aktivitäten machen, sondern Praktika im jeweiligen anderen Land machen. Doch bevor ich so viel weiterrede, lasse ich mich gleich beginnen. Am Donnerstag, den 20.02., kamen die Franzosen um 18.20 Uhr in Duisburg an. Nach einem großen Hallo und Bonjour haben wir unsere Chores kennengelernt. Die drei jungen Franzosen und Französinnen machen alle Praktika in unserer oder einer anderen Schule. Und nach der Begrüßung gingen wir alle schon nach Hause und der nächste Tag begann. Am Freitag haben wir die Franzosen in die Bahn gesetzt und sonst war das schon der Alltag am Morgen. Die Franzosen machten ihr Praktikum und wir hatten Schule. Doch am Abend haben wir ein Eis gegessen und sind durch Duisburg gelaufen. Tatsache war auch, dass wir drei Franzosen und 6 bis 8 Deutsche sind. Deswegen muss noch hier geguckt werden, wo die meisten von uns hin können, wenn wir nach Frankreich gehen. Am Samstag trafen wir uns im interkulturellen Zentrum in Duisburg, um Ratatouille zu kochen. Doch leider war das Ganze ein wenig bissfest. Es gab Karaoke und viele von uns gingen danach noch in den Endehafen bis 20 Uhr. So wie schon Freitag lief es oft. Wir trafen uns und machten irgendwelche Aktivitäten. Dies gilt auch für die nächsten Tage. Am Mittwoch wurde es wieder spannend. Wir wurden von der Deutsch-Französischen Gesellschaft ins Café Museum eingeladen. Und dort gab es neben einem Freigetränk noch mehr Austausch über das Projekt und wir besprachen unsere Praktikumsplätze. Da wir den letzten Tag vor der Abreise noch genießen wollten, das war der Freitag, der 28.02., gingen wir zum Abschluss noch nach Köln, wo wir zu Beginn des Karnevalswochenendes schon einige Menschen in Kostüm gesehen haben. Uns allen gefiel der Tag sehr, was den Abschied noch ein wenig tragischer machte. Am 1. März haben wir die Franzosen ein letztes Mal zum Duisburger Hauptbahnhof gebracht und au revoir sowie auch auf Wiedersehen gesagt. War schon das Ende des ersten Teils des Austausches einläutete.
Ist das dein erstes Mal in Deutschland?
Non, ça doit être la 8e fois que je viens en Allemagne.
Wieso hast du am Projet Praxis teilgenommen?
Pour me plonger dans une autre culture et améliorer mon niveau d'allemand.
Was hast du am besten bis jetzt gefunden?
La ratatouille qu'on a fait tous ensemble samedi.
Was würdest du ändern, wenn du es könntest?
J'aurais plus fait cuire la ratatouille qui était pas assez.
Nein, das ist sein 8. Mal in Deutschland. Er hat hauptsächlich daran teilgenommen wegen der Kultur und wegen dem Deutschlernen. Das Ratatouille-Kochen hat ihm am besten gefallen. Er würde das Ratatouille verbessern, wenn er könnte. Als wir am 3.5. nach Cluny aufgebrochen sind, wussten wir nicht, was für ein Chaos das werden wird. Wir sind um 10.30 Uhr losgefahren und sind ohne großartige Verspätung bis nach Karlsruhe durchgekommen. Aber ihr kennt uns ja, etwas musste ja schief gehen. In Straßburg ist unser Zug kaputt gegangen und wir mussten eine Stunde lang auf den nächsten warten. Irgendwann kamen wir gegen 22 Uhr in Cluny an, wo es zu dem Zeitpunkt stark gewitterte. Wir begrüßten unsere Chores und dann gingen wir direkt schon nach Hause. Am Sonntag gingen einige von uns in eine Grotte, während andere schon arbeiten. Doch das gesamte Programm ging am Montag erst los. Während ich im Einzelhandel arbeitete, gingen andere in die Bäckerei oder ins Restaurant, während noch andere in jegliche andere Geschäfte gingen, um dort ihr Praktikum zu absolvieren. Zur Mittagspause und zum Feierabend traf man sich und aß oder unterhielt sich zusammen. Am Donnerstag hatten alle bis auf einer frei, da das 80-jährige Jubiläum der Befreiung von Deutschland gefeiert wurde. Es gab Reden, Schweigeminuten und Gedenkfeiern, sowie ein großes gemeinschaftliches Essen in der Innenstadt. Am Freitag sind wir ein letztes Mal zu unserem Praktika gegangen und haben dann das 20-jährige Bestehen des Projet Praxis gefeiert und so den Abend ausklingen lassen. Am nächsten Morgen sind wir dann schon um 9 Uhr abgefahren. Bis nach Basel war auch alles super, doch als wir gegen 17 Uhr in den ICE umsteigen wollten, ist der ausgefallen. Doch durch schnelles Handeln konnten wir mit Hilfe eines anderen ICEs unseren Original, welcher ein paar Stationen später losgefahren ist, abfangen. Wir sind so auch wieder gegen 22 Uhr in Deutschland angekommen.
Würdet ihr da mitmachen? Ich meine Frankreich, das Land, welches für seine Küche bekannt ist. Apropos Essen.
Tara wird euch jetzt ein Dessert berichten, welches eine große Debatte über ihre Herkunft ausgelöst hat.
Australien oder Neuseeland? Das haben sich auch einige Anthropologinnen bei der Pavlova gefragt. Fangen wir aber am Anfang an. Eine Pavlova wird aus einigem Eiweiß, Zucker, Essig und Speisestärke gemacht. Dies wird dann häufig mit Sahne und Beeren drauf serviert. Das Rezept wurde eigentlich als Anerkennung an die Ballerinerin Anna Pavlova kreiert. In den 1920ern ist sie mit ihrer Tournee in Ozeanien aufgetreten. Anna Pavlova hat die Menschen so begeistert, dass zu ihren Ehren das Dessert Pavlova entstanden ist. Das Baiser sollte ihr Tütü darstellen und die Schlagsahne erinnerte einen an die Bewegung des Tülls. Die Frage ist nur, wer und wo wurde das Rezept erfunden? Australien und Neuseeland starteten eine Debatte deswegen. Bert Sache, der ein Hotel in Australien hatte, behauptete, dass er 1934 das Rezept erfand. 1973 erklärte er erst, dass er sich von einem neuseeländischen Rezept inspirieren ließ. Man hätte es dabei beruhen lassen können, als Keith Moonis, Biograf von Anna Pavlova, behauptete, dass das Dessert von einem Koch 1926 in Neuseeland erfunden wurde, weil der Koch sich in Anna Pavlova verliebte. Doch als 2007 die Debatte wieder geöffnet wurde, gab es keinen Halt mehr. 2008 schrieb Helen Leach dann ein Buch über die Geschichte der neuseeländischen kulinarischen Kultur mit der Behauptung, dass sie das Rezept in alten neuseeländischen Kochbüchern gefunden hat.
Die Debatte scheint noch nicht geklärt zu sein, so wie auch die Debatte um die künstliche Intelligenz.
Künstliche Intelligenz ist ein Thema, das uns immer mehr beschäftigt. Im Alltag ist sie immer um uns herum, jedenfalls online. Aber wie sieht das denn bei so etwas Altmodischem wie bei Büchern und die Presse aus?
Das hier soll zwar von künstlicher Intelligenz im Journalismus handeln, aber ich habe diesen Text trotzdem allein geschrieben. Aber warum? Ich hätte mir auch einfach die ganze Arbeit sparen und das die KI machen lassen können. Die hätte das vielleicht sogar besser machen können. Oder? Die Antwort darauf ist nicht ganz so einfach, denn Faulheit ist zwar ein ziemlich gutes Argument dafür, aber es gibt auch viel, was dagegen spricht. Es stimmt natürlich. KI ist heute überall. Warum nicht auch im Journalismus und in der Literatur? Ist sie, zumindest in einigen kleinen Bereichen des Journalismus. Zum Beispiel bei Wettervorhersagen. Denn das kann sie gut. Wettervorhersagen sind recht simpel aufgebaut. Also immer das gleiche Muster, quasi Satzbausteine, die nur mit den passenden Daten zusammengefügt werden müssen. Und diese stehen in Tabellen, sind also gegeben. Für die KI easy. Und Sportberichte sind auch nicht unfassbar komplex aufgebaut. Genauso wie Börsenmeldungen. Das sind standardisierte Presseartikel. Dabei hat die KI dann eine konkrete Aufgabe und feste Abläufe. Und damit kann sie teilweise besser umgehen als Menschen. Na also, warum nicht überall benutzen? Naja, das waren nur Beispiele, in denen es zumeist gut funktioniert. Ohne Fehler können diese Systeme aber auch nicht aus. Einer der berühmtesten ist die Falschmeldung des Quakebot in Kalifornien, der ein starkes Erdbeben vorhersagte, das sich aber gar nicht ereignete. Natürlich machen auch Menschen Fehler, vielleicht sogar mehr. Aber bei denen ist dann auch die Verantwortungsfrage recht schnell gelöst. Aber wer ist dafür verantwortlich, wenn die KI einen Fehler macht? Der KI kann man auch nicht mal eben kündigen. Also noch eine zu klärende Frage. So ähnliche Texte kann die KI übernehmen, aber das ist schließlich nicht der ganze Journalismus. Journalismus heißt, zu informieren. Das könnte die KI, zu bewerten, einzuschätzen, einzuordnen und kritisch zu hinterfragen und nachzuhaken. Und daran scheitert die KI. Zumindest bis jetzt. Bisher fehlt uns die Idee, wie wir das der KI beibringen können. Da das aber zu den Hauptaufgaben des Journalismus gehört, kann sie ihn noch nicht ganz so gut abdecken. Zum kritischen Nachfragen gehört zudem nicht nur die Fähigkeit, um die Ecke zu denken, sondern auch ein eigenes Gefühl von Moral und Ethik. Dieses Gefühl, was erlaubt ist und was nicht. Das fehlt der KI jedoch noch. Okay, aber dieses logische Denken kann man doch safe im Journalismus anwenden, um JournalistInnen die Arbeit einfach zu machen, oder? Auf jeden Fall. Zum Beispiel, um Rechercheergebnisse zu analysieren. Da kann Menschen leicht ein Fehler passieren, weil sie was übersehen. Da ist die KI im Vorteil. Sie hat immer alles auf dem Schirm. Dadurch könnte die Arbeit leichter gemacht werden. Ist die Sorge, die KI könnte JournalistInnen dann die Jobs abnehmen, berechtigt? Nicht wirklich. Denn die Texte verfassen müssen sie noch selber. Das kann die KI nicht, wie wir gerade bemerkt haben. Das journalistische Feingefühl bleibt vorerst menschlich. Next question. Wie sieht es mit den KonsumentInnen der Medien aus? Wollen die überhaupt KI-Journalismus lesen? Da gibt es tatsächlich recht große Skepsis. Da ist das Misstrauen, dass KI Daten anders interpretiert als Menschen. Der Vorwurf, dass Algorithmen leichter der Manipulation ausgesetzt sind und eben die Verantwortungsfrage. Aber bei einer Umfrage von Statista geben nur 16% der Befragten an, überhaupt keine KI-generierten Medien konsumieren zu wollen. Mehr als die Hälfte würden Verkehrsmeldungen und Wetterberichte konsumieren. Und das könnte die KI ja. Und wenn wir diese Texte, die von KI verfasst wurden, als solche kennzeichnen, wären viele zufriedener. Wie sieht's in der Literatur aus? KI kann zwar bei Satzbau, Stil und Sprache mit AutorInnen mithalten und diese auch nachahmen, allerdings gibt es dann viele Logikfehler. Das haben Beispiele von Fans ergeben, die KI mit ihren Lieblingsromanen gefüttert haben und dann eine Fortsetzung haben wollten. Wir bezweifeln sicherlich alle, dass Ron Weasley Hermines Eltern verspeisen wollte. Geschichten entstehen aus der Fantasie und der Kreativität der Verfassenden. Aber da hat die KI ein kleines Problem. Kreativität entsteht aus Persönlichkeit und Erfahrungen, was bei ihr nicht vorhanden ist. Wie gehen wir also mit KI in Journalismus und Literatur um? KI kann helfen, bei Recherchen unterstützen und genormte Texte schreiben. Aber das kritische Hinterfragen überlassen wir lieber weiterhin Menschen. Auch in der Literatur werden weiterhin mehr Menschen als Systeme veröffentlichen. Aber vielleicht schreibt ja irgendwann mal die KI den nächsten Sherlock Holmes Roman.
Es wird also nicht direkt schlimmer, es verändert sich nur der Umgang mit der KI. Wo wir gerade davon sprechen, künstliche Intelligenz wird auch öfters von SchülerInnen an unserer Schule benutzt, um Hausaufgaben und Referate zu machen. Naja, müssen wir ja euch nicht erzählen. Wisst ihr ja selbst. Aber ob man das benutzen sollte, ist jedoch eine ganz andere Frage.
Am 30.04. war unsere Schulministerin Frau Feller an unserer Schule zu Besuch. Frau Feller kam nicht alleine. Sie hat unsere Schule besucht mit unserem Oberbürgermeister Sören Link, der Bundestagsabgeordneten Bärbel Baas, die Schuldezernentin Astrid Nese, der Leiter des Amtes für schulische Bildung Dr. Marcel Fischel und LRSD Doris Mause von der Bezirksregierung Düsseldorf. Alle von denen kamen vor allem an unsere Schule, um die Idee einer angst- und mobbingfreien Schule umzusetzen. Elisabeth und Tara bekamen die Chance, Frau Feller, Sören Link und Bärbel Baas zu interviewen.
Frau Feller war überzeugt von unserer Schule und unserem Konzept. So sagt sie auch, dass sich einiges aus ihrer Schulzeit geändert haben soll.
Was bleibt ihm nach diesem Besuch an unserer Schule in Erinnerung?
Sehr viel Gutes. Eine sehr innovative Schule mit guten neuen Ansätzen, guten neuen Ideen, wie die Lern- oder Landfernstunde, finde ich ein sehr begeistertes Konzept, auch die Theaterstunde, aber gleichzeitig auch offen für neue Innovationen im Bereich Digitalisierung und KI. Finde ich super.
Und welche Veränderungen im Vergleich zu Ihrer eigenen Schulzeit sind Ihnen jetzt heute aufgefallen?
Es gibt ganz, ganz große Veränderungen. Also bei mir war der Unterricht schon eine ganz andere. Anders mehr frontal, wie das früher halt so war. Es gab auch nicht dieses Thema Seiteneinstieg, was hier auch übrigens toll gelöst ist. Ist schon mal ganz anders. Und auch das ganze Thema sozial-emotionale Kompetenz stand nicht so im Vordergrund, wie es heute ist und auch gut so ist.
Bärbel Baas ist davon überzeugt, dass unsere Schule sehr aufgeschlossen ist. Ebenfalls geht sie auch noch auf unsere Digitalisierung ein.
Sie waren ja jetzt schon öfters an unserer Schule. Was hat Ihnen denn besonders gefallen?
Besonders gefallen mir natürlich die Schülerinnen und Schüler. Also ihr. Ihr seid total aufgeschlossen, ihr seid innovativ und ihr habt so tolle Projekte. Das ist echt erstaunlich.
Konnten Sie auch Vergleiche zu Ihrer eigenen Schulzeit feststellen?
Es hat sich schon viel verändert. Meine Schulzeit ist ja jetzt schon länger her. Aber heute wird viel digitaler gearbeitet. Und das finde ich richtig gut, dass man einfach auch ein Handy und ein Tablet in den Unterricht einbaut. Das ist heute das moderne Arbeitsgerät für alle. Und insofern ist das schon ein großer Unterschied zu meiner Schulzeit.
Sören Link musste leider schon gehen. Trotz dessen hat er sich kurz Zeit für uns genommen und über seinen Tag an unserer Schule erzählt.
Wie hat Ihnen heute dieser Besuch hier an unserer Schule gefallen?
War mega spannend. Nette Leute und ausgesprochen innovative Unterrichtsmethoden, Lehrkräfte engagiert. Was ich hier mitnehmen konnte, hat mich sehr beeindruckt. Und ich hatte das Gefühl, die Lehrer hatten Spaß und die Schüler und Schülerinnen auch.
Das war's mit dem Interview. Wir sind froh, dass es euch allen an unserer Schule gefallen hat und für das Projekt von Verheerigen sieht das auch gut aus.
Nun erwartet euch erneut die knifflige Frage, welcher Lehrer sich heute hinter den 4 Wörtern versteckt.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Lieblingsquiz. 4 Wörter, ein Lehrer. Für alle, die letztes Mal schon mitgerätselt haben, die Lösung von letztes Mal ist Frau Bascha. Herzlichen Glückwunsch, wenn ihr richtig geraten habt. Heute ist es besonders, weil ich werde in dieser Ausgabe den letzten Hinweis verstecken und den müsst ihr dann so herausfinden. Hier sind die Wörter, die klar sind, die ersten 3. Hier sind sie Schloss, Weizen, Kontinente. Schloss, Weizen und Kontinente. Ich wünsche euch muchas suerte.
Wir hoffen, ihr habt beim Rätseln so viel Spaß, wie wir beim Ausdenken. Viel Glück!
An unserer Schule gibt es neue Lehrkräfte. Für ihr Kennenlernen haben Mahin, Moussera und Johanna einen der Lehrer interviewt. Beim Interview wurden gute und informative Fragen gestellt, um Herr Kömpel besser kennenzulernen. Es freut uns, dass er zugestimmt und mitgemacht hat.
Wie heißen Sie und was unterrichten Sie?
Ich heiße Simon Kömpel und meine Fächer sind Mathematik und Geschichte.
Warum unterrichten Sie dieses Fach?
Also an der Mathematik gefiel mir am Anfang, dass ich ja Rätsel lösen musste, Probleme lösen musste und das hat mir immer am meisten Spaß gemacht. Und in Geschichte war es eher so, dass ich Geschichte LK hatte und dann Lehrer werden wollte und braucht man ja ein zweites Fach. Und dann hat sich Geschichte am meisten angeboten und ich denke, dass es sehr interessant ist, aus der Geschichte zu lernen.
Ihre Arbeit am besten?
Gefällt am besten, dass ich viel mit unterschiedlichen Menschen zusammenarbeite. Natürlich den Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern, aber auch den Eltern. Und das macht es immer wieder zu einer interessanten Herausforderung. Man lernt immer wieder neue Menschen kennen.
Warum haben Sie diese Schule ausgewählt?
Ich habe die Schule ausgewählt, weil es gibt so einen Tag, da hat man alle Bewerbungsgespräche. Und das Bewerbungsgespräch hier hat mir am besten gefallen. Also die Schulleitung und die anderen Menschen, die da in der Kommission waren. Ein Schüler war auch dabei und dann Vertreter von der Schulkonferenz. Aber die waren alle sehr sympathisch und das war eine gute Stimmung. Außerdem gefällt mir auch, dass die Schule sehr alt ist und eine lange Geschichte hat. Das ist natürlich als Geschichtslehrer auch schön. Ein altes Schulgebäude. Eine große Schule gefällt mir auch immer. Also gab es viele Faktoren, die mir sehr gut gefallen haben, sodass ich mich dann dafür entschieden habe, obwohl ich halt ein bisschen pendeln muss, aber das kann man verkraften.
Ja, genau. Wie gehen Sie mit schwierigen Schülern oder Situationen um?
sagen, das unterscheidet sich sehr stark von Situation zu Situation. Also so ein allgemeines Rezept kann ich da nicht an die Hand geben. Okay. Es gibt so zwei Sachen, die ich schon versuche. Also ich versuche in der Regel, dass ich selber ruhig bleibe. Also wenn das eine Situation ist, wo die Gemüter aufgeheizt sind, dann bin ich der Meinung, dass die Lehrkraft möglichst die Situation deeskalieren sollte, beruhigen sollte. Und danach kann man dann in einem vernünftigen Umgang über die Probleme reden. Und das bringt mich zum zweiten Punkt, Kommunikation. Wenn es solche Probleme gibt oder auch, was war das, schwierige Situationen oder schwierige Schüler, dann ist es, finde ich, wichtig, dass man kommuniziert, natürlich mit den Schülerinnen und Schülern selber, aber auch mit den Eltern, mit der Klassenlehrkraft, je nachdem, wer da so verantwortlich ist, wer da Teil hatte an der Situation. Mhm. Und ich denke, das ist notwendig, um den Konflikt zu lösen.
Ja. Wie sieht ein typischer Arbeitstag aus? Ein
typischer Arbeitstag fängt damit an, dass ich aufstehe und mir irgendwie Obst oder Gemüse schnappe, was man dann in der Pause schnell essen kann. Für ein Brot schmieren bin ich meistens zu faul. Dann muss ich natürlich zur Schule pendeln. Und danach ist es eigentlich relativ unterschiedlich. Jetzt momentan habe ich hauptsächlich die 6F und halt noch ein paar Vertretungsstunden. Dann für die 6F muss ich dann gucken, ob ich Material habe, was ich vorbereiten muss. Also jetzt haben wir in den letzten Tagen so ein paar kleinere Gruppenarbeiten gemacht, wo die auch Plakate zum Beispiel erstellen mussten. Dann muss ich einmal kurz checken, ob ich alles habe. Dann mir so im Kopf einen kurzen Ablauf überlegen, was mache ich wann, worauf lege ich Wert. Hoffe, dass die Klasse Spaß dabei hat. Und dann ist der Tag in der Regel auch schon vorbei, da ich ja momentan nur die 6F habe und einen Neigungskurs in Geschichte habe ich auch noch, eine 5er. Und ansonsten habe ich noch ein bisschen Vertretungsunterricht, das ist jedes Mal was anderes, aber in der Regel sind die auch ganz nett. Und dann pendel ich wieder zurück.
Sie haben erwähnt, dass Sie Plakate mit der 6F gemacht haben. Worüber sind diese Plakate?
Die Plakate hatten was mit Kreisdiagrammen zu tun. Also wir haben so eine kleine Umfrage in der Klasse gemacht und dann sollten die Schülerinnen und Schüler die Winkel berechnen, mit denen sie dann die Anteile in dem Kreisdiagramm zeichnen.
Das war es auch schon wieder mit dieser Folge des ProLadu-Podcasts. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören wie wir beim Besprechen der Themen. Bleibt gespannt auf die nächsten Episoden, in denen wir weiterhin spannende Projekte, kulinarische Highlights und jede Menge gute Laune für euch haben. Ab jetzt starten wir in unsere Sommerpause und senden erst nach den Ferien wieder. Dann hoffentlich mit ganz vielen neuen SiebtklässlerInnen. Wir wünschen euch schöne Sommerferien, viele Wassermelonen, ganz viel Eis und gutes Wetter. Bis zum nächsten Mal.